Und da sind wir wieder bei unserer zweiten Folge von The Best of in Vino, wer wie was. Und an Wein wird natürlich niemals gespart. Also, los geht's! Lange hatten wir uns gefragt, wie die Regeln dieses Spieles eigentlich sind. Und auch, glaube ich, Tom selbst hatte manchmal noch nicht so ganz raus, wie es läuft. Aber letztendlich kam es doch immer auf das Gleiche bei raus, nämlich, dass irgendjemand trinken musste. Und zwar nicht gerade das schönste Getränk. Die Tombola. Kreiert von Tom. Und hier The Best of.
Tombola.
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 Ich muss dich enttäuschen. Unsere Weinprinzessin hat recht damit. Kommst du nicht umhin? Du musst eine der Ekelhaftigkeiten hier trinken.
Das macht mein Joker, habe ich gerade gehört.
Richtig, das wird ein schöner langer
Dietmar,
Abend
für mich. Der Joker springt für unseren Gast ein. Was nimmst du, Dietmar?
Ach so, das sind ja... Oh. Ich nehme einfach irgendwas, das sieht so eklig aus.
Das sieht aus wie...
Es ist weiß und
Pina Colada.
Richtig.
Ich finde es ja,
Matthias.
Ich finde es wunderbar, dass Unwissenheit mit schlechtem Alkohol bestraft wird.
Vor allem, dass du es nicht ausbaden musst.
Ja.
Prost, Matthias, ich liebe dich.
Du bist ein echter Freund.
Oh, und tapfer macht er das. Ein Applaus für dich, Mann.
Habt ihr noch Schnaps?
Ja, ich habe Mexikaner noch.
Du auch, glaube ich. Nee, warte mal, Mexikaner ist alle. Ich habe Dirty Harry noch im Bergwunder.
Okay. Papst Alexander der VI. Borgia hat eine Lebensgefährtin, mit der lebt er zusammen und hat mit der 4 Kinder. Dann kommt er auf eine Hochzeit, da heiratet eine Dame, die hieß Giulia Farnese, ihren Mann, Carlo Orsini. Und nach der Hochzeit geht der Papst zu ihrer Schwiegermutter und sagt, pass mal auf, diese Giulia ist wunderschön. Ihr Sohn hat die gerade geheiratet. Mein Deal ist folgender. Ich mache ihren Sohn zum Minister im Vatikan. Dafür kriege ich Giulia. Sagt die Schwiegermutter, kein Problem, machen wir. Der Sohn wird Minister, Giulia Farnese kommt in das Bett von Papst Alexander dem VI. Sie macht Riesenkarriere, weil ihr Bruder, Paolo Farnese, wird der nächste Papst. Und als der Papst wird, gratuliert sie ihm und schreibt ihm einen Brief und sagt, mein lieber Freund, mein lieber Bruder, ohne meine Leistungen in dem Bett des Papstes wärst du niemals Papst geworden. Und dann sagt, deswegen schicke ich dir mein Bett. Sie schenkt ihm ihr Bett. Und dann sagt er, meine liebe Schwester, ich mache dich deswegen zur sexiest Frau aller Zeiten. Ich werde den teuersten Bildhauer, den es gibt, der hieß damals, das war Sansovino, das war ein Konkurrent von Michelangelo Buonarroti. Ich werde dich, deinen Körper so sexy machen, dass es für alle Zeiten, man sagen wird, dass du die schönste Frau der ganzen Welt warst. Und sagt sie, okay. Und dann kommt dieser Sansovino und macht aus dieser Frage eine Skulptur. Diese Skulptur wird in Rom an einem ganz bestimmten Ort ausgestellt. Und die hat ein Problem, weil es stellt sich raus, dass regelmäßig junge Männer sich vor diese Skulptur stellen und Dinge tun, die man nicht tun sollte in Öffentlichkeit, sodass der Stadtpräfekt von Rom dazu kommt und sagt, das kann doch nicht sein, dass diese ganzen jungen Kerle sich immer vor diese Statue stellen, die so dermaßen sexy, das können die aber machen, so im öffentlichen Raum, und stellt das unter Strafe. Das heißt, wenn man sich vor der Skulptur dieser super sexy Frau selber die Hand anlegte, dann bekam man ein Jahr Haft. Darum, immerhin wurden in Rom 643 Männer für ein Jahr in Haft gesperrt, weil sie vor dieser super sexy Skulptur Dinge taten, die man in der Öffentlichkeit nicht tun sollte. So, jetzt kommt die Frage. Diese Skulptur ist wo? A. Im Pantheon in Rom. B. In der Kirche von San Clemente in Rom. C. Im Petersdom. Oder D, bei mir zu Hause.
Okay.
Katja, fang du mal an.
Pantheon.
A, Pantheon.
D, die Kirche von San Clemente. C, Petersdom. D, bei mir zu Hause.
Katja, was ist du?
Also B und C finde ich irgendwie schwierig, weil Petersdom und irgendwie Kathedrale, also das kann ich mir kaum vorstellen. Bei Andreas zu Hause, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das macht die Frau noch nicht mit. Aber ich würde A sagen.
Dietmar, du musst was sagen, A?
Also du sagst A, Katja.
Also ich kenne jetzt Andreas' Frau nicht, also aber... Ich finde es natürlich schon verlockend zu sagen, dass es natürlich bei Andreas steht. Auf der anderen Seite finde ich natürlich den Petersdom total spannend, weil es so absurd natürlich, dass so eine Statue, die so eine Geschichte hat, eigentlich im Petersdom steht. Und wenn man jetzt überlegt, dass der Vatikan im Grunde genommen eigentlich die größten und größte Schatzkultur hat, die es gibt, tendiere ich jetzt mal zum Petersdom.
Du sagst Petersdom, okay.
Ja.
Du sagst Pantheon.
Bei mir
was sagst
ist
du?
So, ich habe ja jetzt gerade gedacht, verdammte Axt, Clemente, St. Clemente, das wäre schon wirklich harter Tobak. Petersdom auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Pantheon ist, weil im Pantheon war ich auch schon einige Male. Das müsste ich eigentlich gesehen haben. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass du eine sehr starke Frau hast. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum die Römer sie so haben. Es gibt so viel Kunst in Rom. Da muss es auch ein bisschen Handwerk geben. Und deshalb sage ich, die Statue steht bei dir, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du einen kunstsinnigen Verstand hast und auch so ein bisschen die Welt rettest.
Also, ihr beide müsst trinken, weil er hat recht, sie ist im Petersdom.
Juhu!
In die Peterskirche kommt und geht einfach geradeaus, dann seht ihr diesen riesigen Baldachin, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so ein Bronze-Baldachin. Hinter dem Baldachin ist dieser große sogenannte Katheder, das ist ein sogenannter fliegender bronzener Stuhl, den habt ihr auch bestimmt schon gesehen. Darüber ist diese berühmte Taube, die ihr schon mal gesehen habt, diese weiße Taube, die in der Kirche links und richtig. Links darunter ist die Statue von Giulia Farnese und es hat 643 Urteile gegeben, weil sich Männer vor dieser Statue befriedigt haben, weil diese Dame dermaßen sexy war, dass Kardinal Giordano angeordnet hat, dass um diese Dame ein Bleimantel gelegt werden muss, weil die Skulptur so super sexy ist, das hält keiner aus. Die ist da immer noch drüber und ich habe einmal den derzeit regierenden Kardinal für den Petersdom gefragt, ob ich da mal drunter gucken darf, weil zu Zeiten Goethes konnte man noch ein Trinkgeld zahlen, dann schraubten die Wärter im Vatikan das ab, da konnte man da drunter gucken. Ja, bis zur Zeiten, es wurde im Jahr 1871 verboten, aber bis 1871 konnte man Trinkgeld zahlen, dann schraubten die das ab, dann konnte man da drunter gucken, dann schraubten die das wieder zu. Und ich habe darum gebeten für mein Rombuch, ob man nicht ein Foto machen darf. Und mich einfach mal, ich habe keine Zeichnung gefunden, gar nichts. Ich weiß nicht, wie es da drunter aussieht.
Gut, ich muss gestehen, Tanja Schumann hat mir die erste Frage durchkreuzt.
What?
Nämlich, die erste Frage war, wer hat das Rüttelregal erfunden?
Ja, kannst schon mal trinken, ne?
Kannst schon mal trinken, nee.
Tanja, Momentchen mal.
Da bin ich voll auf deiner Seite.
Ich kenne doch meine Schweine am Gang. Ich habe natürlich noch eine Frage vorbereitet. Die zweite Frage ist, der älteste noch trinkbare Schaumwein ist ein Champagner aus den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also ab 1780 angebaut, den man in einer Schiffswrackladung in der Ostsee zwischen Finnland und Schweden am Meeresgrund bergen konnte. So, welches der folgenden Merkmale trifft auf diesen Wein noch zu? Der Korken war mit einem Anker versehen, der Wein perlte nicht mehr oder der Wein war sauer geworden. Fangen wir mit der Weinprinzessin an. Was sagt sie?
Ich sage, der Wein perlte nicht mehr.
Der Wein perlte nicht mehr. Was sagst du, Tanja?
Das dritte war, der war nicht mehr.
Einmal, der perlte nicht mehr oder der Wein war sauer geworden.
Dann nehme ich das mal.
Okay, und was hast du, Dietmar?
Der war sauer geworden.
Tja, dann prosit, ihr Süßen. Weil der Wein hatte tatsächlich einen Anker auf dem Korken. Das war nämlich ein Wein aus der Kellerei Veuve Clicquot und die haben bis heute den Anker als, als Markenzeichen.
Okay.
Na dann, Prost, haut weg den Stoff.
Keine Sorge, du kriegst noch das andere Zeug.
Wollen wir mal abwarten.
Prost, dann. Oh!
Scotty Molly, damit sind die ganzen anderen Getränke erstmal
richtig
neutralisiert.
Auf Schaumweinflaschen ist oft eine Angabe zum Geschmack gemacht, nämlich, dass der Wein herb ist und weniger als 12 Gramm Restzucker pro Liter haben darf. Der Begriff schreibt sich BRUT. Wie spricht man ihn aber korrekt aus? Brut, Brü oder Brüt? Brut, Brü oder Brett? Tanja?
Tja, ich glaube Brüt oder Brü, aber ich höre immer nur, dass die Leute Brüt sagen. Vielleicht auch, weil sie es ins Lächerliche ziehen, aber...
Also du sagst, was, Brü oder Brüt?
Als Franzose würde ich sagen Brü, aber ich sage Brüt. Brüt?
Du sagst Brüt.
Brüt.
Nina, was ist deine Theorie?
Ich sag Brü.
Du sagst Brü.
Also als Franzose
und Dietmar?
Also einfach, um einfach die Ausgewogenheit zu halten, ja, sag ich Brut.
Okay. Tanja, du hast vollkommen recht, ich muss leider trinken. Denn Brü, Nina, sagen nur die Leute, die überhaupt keinen Schnall haben. Es ist tatsächlich Brüt. Danke, Nina.
Sehr gerne.
Nina. Und jetzt muss ich hier Ahoi Brause mit...
Aber muss Nina mit dir zusammen eigentlich? Ist das,
ja, na klar. Fräuleinchen.
Ich muss sagen, ich habe die Ahoi Brause nicht
gefunden. Was?
Dann trinkst du die anderen Sachen. Ganz einfach,
Fräuleinchen. Dann trinkst du jetzt alle anderen Sachen.
Du trinkst jetzt den Gin.
Auf keinen Fall trinke ich den Gin alleine. Das muss man zusammen machen.
Ja. Prost. So, Tom, auf das Tütchen, rein damit.
Obwohl,
Himbeer-Bee. Trink einen Sekt drauf, komm gut. Macht er auch noch, wow.
Mein lieber Tom, mein lieber Kevin.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage noch beantworten kann.
Das sieht schon mal besser aus.
Das sieht besser aus, ne? Wir steigern uns natürlich auch in der Wertigkeit, das muss man dazu sagen. Es soll natürlich auch anregen, dass man die Fragen durchaus dann, ne? Weil wir haben hier Oldesloher Pflaume.
Das ist gut, ne? Vielleicht beantworte ich jetzt bewusst falsch.
Auf dich. So.
Ja, es ist zart rosa in der Farbe. Ne? Und immer, sag mal, was ist denn das?
Es ist ein Rosé.
Komm. Das sehe ich. Ich meine, was ist das für eine Menge? Also ich meine, wenn wir uns mal
wir kurz klar machen. Wir steigern uns, habe ich doch gesagt.
0,04 Liter war der Kosakenkaffee und jetzt...
Wie viel Prozent?
Obwohl, das ist genau die gleiche Menge. Die Flasche sieht voluminöser aus. Das hat man nicht.
Ja.
Wie, willst du, dass ich die jetzt auch noch trinke, die andere Kosakenkaffee?
Nee, ich wollte nur gucken, Kosakenkaffee hatte 26 und jetzt gehen wir runter auf 16.
Ja, keine Sorge.
Aber immerhin für den Hamburger regionale Produkte, Bad Oldesloe.
Also, ja, das versuchen wir ja stets. Ne? Also ja. Der kommt ja auch, der Kosakenkaffee kommt aus Oelde, das ist im Münsterland, also meiner Heimat.
Tiefschwarz.
Gut, machen wir mal mit der...
Nachbarn meiner Eltern kommen aus Oelde, also sie...
Wahrscheinlich habe ich irgendwie heute Abend die Blutgruppe Kosakenkaffee positiv oder so. Mal gucken, wie der Abend endet. Die zweite Frage. Das Mostgewicht, das ist ja das Mehrgewicht des Mostes im Vergleich zu Wasser in einem Wein. Dieses Mehrgewicht besteht fast ausschließlich aus Zucker. Und somit misst man den Süßegrad eines Weines in Deutschland in der Maßeinheit Grad Öxle. Welcher der folgenden Weine hat die höchste Gradzahl in Öxle? A. Die Beerenauslese, B. Die Auslese oder C. Die Spätlese? Unsere Weinprinzessin darf zunächst mal antworten. Bitte, bitte,
ich würde bei A bleiben und.
Sehr gute Strategie.
Du sagst A, was sagt Kevin?
Also es ist Bärenauslese oder Spätauslese auf jeden Fall, weil Bären für sich genommen, glaube ich, sehr süß sind und Spätauslese ist ja das, was du mit den Rosinen vorhin quasi beschrieben hast. Dann gehe ich auf C.
Du gehst auf C. Der Herr sei gepriesen, A ist richtig, denn die Bärenauslese ist eine Auslese, wo die Bären wirklich ganz, ganz spät gelesen werden. Die haben schon sehr viel, es gibt noch eine Trockenauslese, das ist die, wo man die auf Strohmatten legt und so weiter. Die Spätlese ist die schwächste Nummer, was die gerade höchste Zahl war. Ja, es gibt noch die Auslese, weil Spätlese hat 76 bis 90 Grad Öxle. Die Auslese hat 83 bis 100 Grad Öxle. Und wie Niki schon sagte, die Bärenauslese, das ist die härteste Nummer im Zuckerbereich, 110 bis 128 Grad Öxle. Also, Kevin, Prüsterchen, ran mit der Oldersloher Pflaume.
Die wollte auch haben.
Ja, absolut, ich bin sehr einverstanden damit.
Prost. Und Prost.
Yes, boah, Maria. Wundervoll, in einem Zug.
Ja, so haben wir das früher bei Fußball-Auswärtsfahrten auch.
So, es steht 1-1. Da ja Kevin gerne so Kräutergeschichten auch mag und so, dachte ich mir, okay. Und er hat mir das hier mitgegeben. Und zwar Zirbenkaiser.
Geil.
Es ist wirklich ein ganz kleines Gut auf ungefähr 1006 Meter Höhe. Und die machen wirklich ganz tolle Sachen. Und in diesem Falle gibt es dann ein wundervolles Glas Zirbenkaiser.
Und aus was ist der?
Aus Zirben.
Was sind Zirben?
Zirben. Bäume. Das heißt, es gibt unheimlich, wenn du kennst vielleicht Zirbenholz, es gibt Betten, die gemacht werden aus Zirbenholz.
Sehr beliebt sind Zirbenkissen mittlerweile, so Kissen, die du dir ins Bett reinlegst, weil Zirbenholz unglaublich aromatisch wirkt und auch nachweislich beruhigend. Ich glaube, der Geruch von Zirbenholz oder das Aroma senkt nachweislich den Herzschlag in der Nacht um bis zu 20 Schläge pro Minute.
Oh Gott, da will ich gar nicht mehr aufstehen, ich habe so einen niedrigen Kreislauf. Gibt es auch Koffeinholz oder so? Koksholz oder so? Ich
nein, aber aus Zirben wird auch unheimlich viel gemacht. Es gibt zum Beispiel Zirbenwasser, das ist so wie eine Brause, Zirbenlikör. Es wird sogar Zinn, das ist ein Gin, gemacht. Es wird unheimlich viel aus Zirbe gemacht. Und er hat zum Beispiel auch in seinem Laden einen Zirbenbrotkorb. Das wurde aus einer Zirbe, praktisch aus einem Holz geschnitzt. Ja. Und da bleibt das Brot auch wirklich. Also er hat ganz tolle Produkte in Eimsbüttel, im Heusweg ist dieser Laden, wollte ich nur mal sagen.
Das ist schweineteuer, weil Zirben gibt es leider nicht so viele. Richtig. Und es ist auch ein ganz großer Problem, illegaler Raubbau und so. Und man muss eigentlich beantragen, man darf dann nur eine im Jahr und so. Also es ist ganz schwierig.
Ja, wir hoffen, dass der anständig und vertretbar hergestellt wurde, dieser Zirben. Ist das ein Schnaps oder ein Likör?
Ein Schnaps.
Wie viel Volt?
Der hat, keine Ahnung, das steht nicht dabei, aus Vorsichtshalber, aus Sicherheitsgründen ist das nicht hier aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall interessant und bitteschön die nächste dritte Frage und ich bin gut gespannt.
Jetzt kommt eine Frage, die wir uns natürlich so ein bisschen überlegt haben, die so ein bisschen auch auf Kevin zugeschnitten ist. Aber ich denke, die ist einfach zu beantworten. Egon Bahr sagte einmal über Willy Brandt und Leonid Brezhnev, ich würde sagen, vorletzten, wenn ich mich recht entsinne, vorletzten Staatsmann der Sowjetunion, dass die beiden Staatsmänner nicht nur Gegensätze hatten, sondern auch Gemeinsamkeiten. Beide liebten Weinweib und Gesang. Auf Mahnungen der Ärzte haben die beiden beschlossen, den Rat der Ärzte ernst zu nehmen. Und auf welche Beschäftigung verzichteten sie nach eigenen Angaben, um weiterhin ein gesundes Leben im Dienste ihrer jeweiligen Politik weiterzuführen? Fangen wir mal an mit Niki.
Also auf Wein, Weib oder Gesang?
Ja, auf was haben die verzichtet, die beiden, unabhängig voneinander?
Ich hoffe auf, oder ich tippe auf Gesang.
Und was sagst du, Kevin?
Eigentlich würde ich das auch sagen. Meine Befürchtung ist, dass ich dann richtig liege und wir dieses leckere Zeug jetzt nicht trinken können. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, sie haben auf Wein verzichtet, was sehr unwahrscheinlich ist.
Der Kevin ist ein weiser Mann, ne? Also es ist richtig, sie haben auf Gesang verzichtet. Aber weißt du was? Kevin, ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich ein Kollegenschwein bin. Wir trinken den beide gemeinsam. Und ich würde sagen, zur Belohnung darf eigentlich unsere Weinprinzessin mal mittrinken. Ne?
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Hau ihr einen rein.
Eine leckere Zirbe.
Ja, aber eine leckere Zirbe.
Ja.
Das ist auch mehr als ein Stamperl.
Immer wieder überraschend sind doch auch immer die Geschichten des Lebens. Verbunden mit Wein, verbunden mit all den Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Und da stecken unsere Gäste natürlich überhaupt nicht zurück. Hier, the best of, die schönsten Geschichten.
Aber ich war nicht da. Ich war zum Mauerfall nicht da. Ich war halt in Erfurt. Natürlich alles mitgekriegt und auch schön, wie sagt man, mitgefeiert und mit auch getrauert, wie das halt so ist. Und ich, die Gelegenheit war das erste Mal da, dass ich im Februar, ich weiß das Datum noch, 18. zu 19. Februar, nach Berlin nach Hause bin, um überhaupt mal gucken, ob der Kühlschrank noch nach dem alten Strom geht oder ob es schon Weststrom ist, weiß ja nicht, ne? So einfach mal wieder aufschließen und so. Und da habe ich mir in Erfurt noch eine Flasche Wein gekauft, Rotwein, und bin losgezogen nach Hause, habe mir einen Korkenzieher genommen, habe mir kein Glas genommen und bin unters Brandenburger Tor. Es war schon völlig normal, es war kühl natürlich, es war aber kein kalter Winter, war kühl. Habe mich dort hingepflanzt, habe diese Flasche entkorkt und habe Richtung Westen geguckt und überlegt, was ich den nächsten Tag mit West-Berlin mache und habe dabei diesen Wein getrunken. Das war das einzige Mal, dass ich allein mir so ein Ding reingepfiffen habe, langsam und in Ruhe und irgendwie in einer Großstadt, die sehr belebt war,
eine Perspektive
fast so eine Ruhe hatte, ne? Wie diese Vögel. Man hat was alles so gehört. Ja.
Und auch diese Perspektive zu erleben, die man sonst bis dahin nicht haben konnte. Also in den Westen zu gucken, durch das Berliner Tor war ja nicht möglich.
Ja, aber ich habe versucht, glaube ich, dieses Gefühl mit mir auch zu verschmecken, ja, mit diesem Wein. Und das meine ich, das ist so, ich weiß auch noch genau den Abgang, wie der mir später mal sagte, ich weiß das noch, was das für ein Gefühl war. Und das war auch kein Suchtgefühl, kein Suffgefühl. Beim Wein sagt man ja auch nicht, wir gehen einen saufen, man nimmt dann Wein. Saufen geht man eher, wenn man Sangria oder Bier oder sonst was. Beim Wein sagt man doch schon trinken. Und es war einfach ein ganz tolles Gefühl, dass ich versuchte, mit mir klarzukommen. Und dieser Wein hat mir nicht im Sinne von Rausch oder Sucht geholfen, sondern im Sinne von Erweiterung, ne? Und so. Und das muss ich einfach sagen, das war für mich ein grandioser Moment, wo ich sage, es ist doch toll, dass die irgendwelche Mönche waren, das glaube ich, auf die Idee gekommen sind, Trauben zu verstampfen und dann zu warten, bis die schmecken.
Genau so haben wir uns nämlich kennengelernt. Das muss ich auch nochmal so sagen, ne? Also wir haben uns tatsächlich 2002 richtig kennengelernt und wir hatten das große Vergnügen, gemeinsam ein Shakespeare-Stück auf die Bühne zu bringen, nämlich Was ihr wollt. Und ich habe, glaube ich, in diesem Zeitraum der Proben noch nie so oft während der Nachmittage im Kino gesessen und B, glaube ich, auch so schöne Weinabende verbracht wie zu dieser Zeit mit dir. Weil das muss ich jetzt auch noch sagen. Normalerweise, wenn man morgens eine Probe hat, geht man nach Hause, man lernt den Text und hat abends wieder eine Probe. Bei uns war das immer so, wir haben morgens eine Probe gehabt, ich bin nach Hause gegangen, ich wollte Text lernen, dann klingelte mein Handy und dann sagte Matthias zu mir, was machst denn du gerade? Und dann sagte ich immer so, ja, ich lerne Text, was machst du? Ich sage, ich lerne Text, nö, wir gehen jetzt ins Kino. Ich bin also, wie gesagt, noch nie so oft im Kino gewesen wie zu dieser Zeit und das Schöne dran ist, das muss man auch noch sagen, weil es war in Meiningen am Staatstheater, da kommt Matthias nämlich her,
das
da
ist er geboren. Das war eine Geburtsstadt, ja, genau.
Ja. Mhm. Und das Geburtshaus,
wenn man so will,
wenn man so will,
ein Aufwachshaus, ja.
Oder Aufwachshaus, war das Kino.
Das städtische Kino, in dem wohnten wir als Familie. Es gab Wohnraumerfassung, gab es einen Begriff in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und da wurden eben auch ungewöhnlichere Möglichkeiten gesucht, Wohnungen zu schaffen. Und da wurden, weil wir als kinderreich galten, alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern, wurden wir sozusagen die erste und zweite Etage über dem Kino ausgebaut. Und das war für mich natürlich super, weil ich hatte ein Amt als Kind. Ich war im Kino, ich war der Chef vom Kino, quasi für meine Altersklasse. Das war mein erstes Amt. Ich hatte Macht. Das merkte man. Mir, was hatten sich die Kids schon überlegt, ob sie mir eins aufs Maul hauen? Weil sie wollten ja auch ins Kino. Und das war irgendwie eine geile Zeit. Und ich hatte auch die Freiheit durch meine Mutter und durch meine Nenntante, die die Chefin Filmverführerin war, die daran interessiert war, dass ich was mitkriege von der Welt. Die hat mir Sergei Eisenstein Filme gezeigt. Die hat mir einfach ins Kino gesetzt und mir das mal gezeigt, wie das so zuging. Also über Gewalt, über Krieg, natürlich moderiert erklärt, aber auch anderes. Man konnte sich Filme wünschen oder so, die man zum Geburtstag hatte. Wer konnte schon zum Geburtstag seinen Geburtstagsgästen seinen Lieblingsfilm zeigen? Im Kino. Ja, also das war einfach, also die, das sind die wunderbaren Zeiten. Und dieses Kino war lange geschlossen nach der Wende, wie das halt so war. Und da hatten sich ein paar Freaks gefunden und das ein bisschen umgebaut und wieder geöffnet. Und deswegen wollte ich so oft, wenn ich Zeit hatte, einfach mal nach Hause gucken und mir Filme angucken. Und da habe ich, das war auch wirklich, das muss ich sagen, wir sind wirklich befreundet seit der Zeit und immer noch sehr stark verbunden. Und das war für mich auch schön, ihm das zu zeigen. Also,
ja, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben einen wundervollen Film geguckt, der hieß nämlich Iraq Attack, ja. Und von Riesenspinnen. Aber du sagtest zu mir, jetzt sitzen wir gerade hier im ehemaligen Wohnzimmer.
Genau, das war etwa das Wohnzimmer. Wir haben auch einen in der Küche gesehen, das weiß ich noch, wie hieß der? Burat.
Genau, richtig. Ja.
Apropos Film, Jungs. Auf meiner Zunge kann man Lawrence von Arabien drehen. Ich habe Durst wie eine Delfine. Ich würde sagen, wir erheben mal unsere Gläser und ich fange mal an und sage einen Trinkspruch. Du kannst auch schon mal einen für deinen Wein überlegen und Dietmar du, für deinen.
Okay, gut.
Ich fange mal an und sage, der Klügere kippt nach.
Zum Wohl. Zum Wohl. Oder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung, weil wir irgendwann mal in einer Weinlaune über so etwas geredet haben oder ich es mir nur eingebildet habe? Aber wurdest du mal als Nachfolger von Bud Spencer gecastet?
Bitte? ja. In einer, glaube ich, ich war auch sehr, wie die sagten, es gab tatsächlich mal eine Produktion in Köln, eine Produktionsgruppe, die macht heute, glaube ich, Cobra, wie das heißt hier, Cobra, irgend so eine Autobahn-Polizeigeschichte. Also, Cobra 11 oder ja, wie das heißt. Und die hatten vor, eine Adaption eines solchen Stoffs von Terence Hill und Bud Spencer zu drehen. Das war auch vom Buch her ganz, ganz okay. Und ich war auch ganz angerührt, wie ich in einer gewissen körperlichen Verfassungsphase für diese Rolle gecastet wurde. Und ich bin so heilfroh, dass das erstens nichts geworden ist, weil der, ich muss erzählen, ich hatte in dieser, als ich gecastet war, war okay, dann hieß es, sie würden dann doch diesen Film versuchen zu machen. Das war so ein bisschen alles nicht so richtig. Es entsprach nicht meinen Inhalten, muss ich mal so sagen. Trotzdem waren die Menschen mir nah. Alle, die was versuchen und riskieren, sind mir nah. Es war, man versucht, sich da einzubringen. Dann sagte ein anderer Producer zu dem, du, der hat abgenommen. Der ist richtig, hat eine schmale Phase. Es war wirklich so. Und da war der ganz glücklich und bot mir die Rolle des Mafia-Paten an. Und zwar eines in einer Comedy-Geschichte. Und da war ich heilfroh, dass ich das machte, weil das konnte ich besser. Ja, und der Film ist trotzdem nicht besonders gut geworden. Und das, glaube ich, in einer Kurzfassung von knapp einer Stunde irgendwann mal bei RTL gelaufen, ganz hinten weg. Ja, und ich bin dafür nie bestraft worden. Das würde ich mal so sagen.
Also habe ich nicht geträumt.
Nein, du hast nicht geträumt, es war tatsächlich so, ja. Aber ja, ich musste echt überlegen. Den hatte ich zum Beispiel gesund verdrängen wollen.
Ja? So. Tut mir leid, dass ich das wieder, diese Wahrheit sozusagen
geholt habe. Naja, wir haben ja noch eine Chance, das heute nochmal ein bisschen. Es gibt so, es ist jetzt viele Jahre her, es ist alles noch mitten in der DDR. Und ein Dramaturg, ein sehr erfahrener, hatte uns angeboten, jungen Schauspielern ein klassisches Stück, eine Komödie, hoher Qualität, Ingeborg von Kurt Götz, was wirklich ein toller Autor ist. Und wir hatten schon alle drei oder vier das Gefühl, wir sind hier falsch besetzt, wir sind viel zu jung. Und das ist alles, und wie man so ist, man will sich aneinander die Laune nicht verderben und sagt, klar, machen wir. Betraben Sie mal nachmittags in irgendeiner Wohnung und macht ein bisschen Text und das. Aber wir sagten uns nie, worum es hier eigentlich geht, das, was wir sonst in dem Beruf permanent gemacht haben, uns zu untersuchen. Wir waren kritiklos. Es hatte damit zu tun, dass es nachmittags war auch. Es war so Freizeitproben. Und nicht so, war nicht so richtig. Und damit wurden wir ganz hart bestraft. Irgendwann kam der Tag, dass wir das der Leitung, die uns zugewandt war, zeigen mussten, was wir da freiwillig gearbeitet haben, rausbringen. Und das war ein ganz komisches Bühnenbild gebaut. Das beschreibe ich nicht näher, ich sag's nur ganz kurz. Ich hatte in dem Stück des ersten 20 Minuten des ersten Teils zu tun, der eine knappe Stunde dauert, und hatte dann Abgang. Also den Abgang. Und ich wusste während der Szene schon, wer ich die spielte, wie jedes Konsonant schwerer wurde. Nicht wegen Alkohol, sondern wegen, was spiele ich hier? Ich spiele hier nichts. Das ist doch alles Mist. Und man wurde so immer schwerer. Die Konsonanten wurden weich. Und man hat keine Angriffslust gehabt. Also ich hatte tolle Kollegen und Partner, waren alle befreundet und so. Und merkte, ich würde das. Jetzt kommt gleich der Abgang. Ich war wie neben mir. Jetzt gehe ich ab. Jetzt gehe ich ewiger Abgang, Abgang. Und dann habe ich erst mal frei. Jetzt bin ich runtergegangen Richtung Kantine, Garderoben. Und es zog mich sofort Richtung Theke. Und sagte dann, Heidi hieß die Wirtin, so eine blonde, so aufgeplatzte Sofakissen, so passte kaum durch die Bedienungsluke durch. Mit dem, sagte dann irgendwie, gib mir jetzt sofort einen Wein. Sagte Matthias, bibst du mir jetzt einen Wein? Aber wer bibst du mir jetzt einen Wein? Dann gab die mir den, ich schüttete mir den rein, es war ein Weißer, das weiß ich noch. Sagte das Ganze nochmal, dann machte sie das auch. Und dann bin ich zur Garderobe gegangen und habe gebrüllt, das weiß ich alles noch ganz genau. Keine 10 Pferde kriegen mich mehr auf die Bühne, keine. Da kam ich auf die Idee, ich lief an den Duschen vorbei. Wenn ich in dem teuren Frack, den ich anhabe, mich jetzt dusche, kann ich gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Dann ist die Entscheidung gefällt. Und so, und das hat der Wein auch ausgelöst. Der hat mich auf eine gute Idee gebracht. Dann bin ich, duschte mich da mit warmem Wasser durch und irgendwann schnappte mich meine Kollegin Irene Kleinsperr, eine wunderbare Freundin, stand, halt, Matthias, was ist los? Kein Schwein! Ich saß nass und duschen, ich mach dir das mal aus. Bring mich mehr auf die Bühne. Ich war betrunken. Und dann sagt Matthias, müssen wir gar nicht mehr. Kurz nach deinem Abgang, ja, wurde unterbrochen. Der Intendant bittet uns ins Konzimmer. Ich glaube, das Ding wird abgepfiffen. Also so, oh, ich, alles klar, ich komme. Ja, so. Und dann bin ich dahin, den Gang sehr gern gegangen, setzte mich hin, alles lief nass runter. Und das Einzige, was unser Chef damals sagte, Matthias Brenner und alle anderen, ich verstehe alles, man kann sich mal irren, das ist halt so. Und das ist, wir nehmen das Ding aber bitte nicht auf den Spielplan. Es gibt ja auch keine Konsequenzen, sowas passiert bitte, wir sind Künstler. Aber Matthias, die Reinigung dieses Anzugs nimmst du bitte auf deine Rechnung. Ja, also. Und ich war erlöst, ich war auch bestraft und hatte es hinter mir. Naja, ich hatte Weiner zu mir gesprochen, der hat gesagt, geh duschen.
Aber zu welchen deiner Songs würde sich denn Stage Diving anbieten?
Oh, die Armen. Also ich weiß, dass es verheerend ausgehen würde, dass ich einfach so freie Flächen im Publikum, ne, dass da einfach direkt auf die Fresse fallen würde. Und
das habe ich schon mal erlebt. Also nicht, ja? Dass ich auf die Fresse geflogen bin, aber dass ich es gesehen habe.
Also ich habe das auch gesehen von der Bühne aus, tatsächlich als Techniker, dass Leute einfach weggehen, als jemand gesprungen ist. Und das war nicht cool. Das war nicht
gut. Das ist auch nicht schön. Aber welcher Song würde sich anbieten? Keine wie du. Das wäre ein bisschen, naja, das wäre ein bisschen.
könnte man machen. Das kommt drauf an, in welchem Land. Ist eine gute Frage. Das ist eigentlich, haben wir irgendwas, ah ja. Und dann kamst du beim Gitarrensolo vielleicht. wir holen ja immer alles raus aus den Songs, was geht, und ich habe so auch wiederum eine Ballade geschrieben, und dann kamst du, heißt die. Und die haben wir mal so ein bisschen rockig gemacht, so ein bisschen so Led Zeppelin-mäßig. Mhm. Und da gibt's ein wahnsinns mega geiles Gitarrensolo, weil wir einen ganz, ganz tollen Gitarristen haben, der fantastisch spielt. Auch bei Sing Meinen Song, der Markus Vollmer. Und da ich sitze da immer da und warte immer da raus oder so Gitarre. Und da könnte ich tatsächlich ins Publikum springen vor Freude. Das ist einer der wenigen Momente, ja, die wir auch mal wieder im Sommer machen müssen. Da müssen wir mal wieder die ganzen Rocksachen auspacken, Sven.
Alle drei manchmal jeweils.
Passt der Parkplatz nicht zum PKW-Format. Oh, jetzt habe ich den Text vergessen. Aber der Anfang war gut.
Ja, super.
Der Svenny! Ah, genau.
Wow, mein Parkplatz.
Den habe ich schon lange nicht mehr gespielt. So. Aber siehst du mal, die Corona-Pause.
Ja.
Jetzt kam ich jetzt nur auf die Idee, den zu spielen, aber den habe ich jetzt schon ewig gespielt. Also, jetzt mach mal. Die Akkorde gehen noch. Manchmal passt der Parkplatz nicht zum PKW-Format. Manchmal bleibt die Crema im Café Vollautomat. Manchmal passt das teure Kleid nicht ganz zum Dekolleté. Probleme sind individuell zu sehen. Manchmal ist im Urlaub selbst das Wetter angepisst. Als Krönung wird vom Wurfzelt eine Anleitung vermisst. Liegt man dann im Schlafsack ganz umhüllt von Sternenlicht, fällt einem auf, zu vieles braucht man nicht. Denn die wunderschönsten Dinge auf der großen weiten Welt sind für jedermann bezahlbar, denn sie kosten gar kein Geld. Denn die wunderschönsten Dinge, die uns zum Glück noch berühren, sind so kostbar wie das Leben selbst. Darf sie nie aus den Augen verlieren, nie aus den Augen verlieren, nie aus den Augen verlieren. Oh, 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 yeah. Oh, jetzt ihr. Oh, 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 ba, ba, da, 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 da.
Der Weinkonsum praktisch im Vatikanland am höchsten ist als in Gesamtitalien.
Das hat aber einen ganz simplen Grund. Der Grund ist ganz einfach, ich kaufe meinen Wein da auch. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass sie im Vatikan die Mehrwertsteuer nicht bezahlen. Also sie zahlen 22% weniger als in Italien. Deswegen ganz Rom, die irgendeinen Pfarrer kennen oder irgendjemand, der irgendeinen Job im Vatikan hat, die geben dann immer eine Liste mit und sagen, kauf mir bitte 6 Kisten von dem oder 7 Kisten von dem, weil es kostet schlicht und einfach 22% weniger. Das hat einen ganz simplen Grund, warum da so ein hoher Weinkonsum ist.
Sehr gut.
Es gibt, um euch mal ein bisschen aufzuklären, ne? Es
ja?
gab unter der Amtszeit von Benedikt dem 16. einen Kurs an der Hochschule Regina Apostolorum, die dem Vatikan gehört, für Exorzisten. Da konnte man lernen, wie man einen Teufel austreibt.
Das gibt's ja nicht. Und wie macht man das?
Und ich bin in den Kursus ein paar Mal gegangen, weil ich das so interessant fand. Da konnte man sich also anmelden und da saßen also katholische Exorzisten und man konnte also da mitmachen und mit denen reden. Und da habe ich erfahren, dass das wirksamste Mittel gegen Teufel aus einer Höhle in Mittelitalien kommt, weil dort Gregor der Große, der Teufel und Michael der Erzengel einmal gekämpft haben. Und dabei ist eine kleine Quelle entstanden und das Wasser dieser Quelle ist das wirksamste, was es gegen Teufel gibt.
Oh, das muss ich mir merken. Also, wenn wir jemals nach Italien in die Gegend kommen, dann schuppe ich Dietmar einfach hinein in diese Quelle.
Aber, Dankeschön, vielen Dank. Aber, ich darf mir so einen Kurs vorstellen. Also, ist das dann so wie im 18. Jahrhundert, werden dann so die Delinquenten reingefahren, an denen dann irgendwie probiert wird? Gibt es dann einen, der irgendwie besessen ist? Und dann,
Nein, das finde ich eine super Idee. Aber leider ist das nicht so, sondern das war ganz lange abgeschafft worden wegen dieser schrecklichen Fälle, die es gegeben hat. Es hätte mehrere Tote gegeben bei Menschen bei dem Versuch, den Teufel aufzutreiben.
Auch in Deutschland.
Und deswegen war das verboten. Und dann hat Benedikt das wieder eingeführt. Und da konnte man also lernen, wie erkenne ich jemanden, der besessen ist? Was mache ich dann, wenn ich weiß, dass der besessen ist?
Wie erkennt man einen Besessenen?
Also es gibt eine ganze Menge von Methoden. Also die wirksamste ist, dass man sich neben einen Besessenen setzt und im Stillen, also ohne etwas zu sagen, ein Vaterunser spricht. Und wenn er dann ausrastet, dann ist er besessen.
Das ist aber auch eine Art Folter, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob man besessen sein muss, um dann aufzuspringen, wenn man ständig nur das Vaterunser hört.
Man hört es ja nicht, das müssen Sie ja leise sprechen.
Achso, das muss ich sagen. Man flüstert jedem Daumen das Vater
also, ins Ohr. Also man wird nicht, so wie Dietmar das immer kurz vor der Sendung hier macht, man wird nicht ans Bett geschnallt, mit Weihwasser bespritzt und kriegt einen
Kuss. Das gibt es auch.
Ah, das gibt es
auch. Das gibt es noch. Also so erstaunlich das auch ist, aber das gibt es wirklich. Da habe ich gedacht, das ist wirklich der Hammer und Gott gibt es wirklich. Und eine Sache, die mir also, die mich sehr geprägt hat, war mal in Slowenien. Das war 2004, glaube ich, ja, nee, 2003. Und wir waren mit Johannes Paul II., der war schon sehr krank in Slowenien. Und er hatte durch die Parkinson-Krankheit, die schien seine Hand wie eingefroren. Also wenn man ihm was in die Hand gab, konnte der die nicht mehr schließen und nicht mehr öffnen. Und wir sind also in Slowenien, fahren da an einer Straße vorbei, da ist ein Pfarrer und der hatte sich auf gut Glück an die Straße gestellt, weil er gedacht hat, vielleicht hält der Papst, ja. Und dann stoppte der Papst tatsächlich, der sah diesen Pfarrer, dann haben die ein Lied gesungen und dann wollte der Papst die segnen. Der wollte nur sagen, Benedicat vos omnipotens Deus, das segne euch der allmächtige Gott. Und ließ sich das Mikrofon geben und konnte aber nicht mehr sprechen. Er hatte schon einen Luftröhrenschnitt, er kriegte diese Worte, Benedicat vos omnipotens Deus, nicht mehr raus. Und dann rief der Polizist, wir müssen weiterfahren. Und dann kam ein Mitarbeiter und wollte ihm das Mikrofon abnehmen. Und er konnte das nicht loslassen, er schaffte das nicht, weil die Hand wie vereist war. Und dann schlug dieser Mitarbeiter dem Papst immer wieder auf die Hand. Der schrie vor Schmerzen, dieser alte Mann. Und dann fiel dieses Mikrofon endlich auf den Boden. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wojtyla, der Mann, der die Sowjets bezwungen hat, der mit dabei geholfen hat, die Berliner Mauer einzureißen, der wird geschlagen wie ein Kind. Und genau gegenüber von mir waren die Fotografen, also die immer dabei sind, so 30 Pressefotografen. Und die hatten ein wunderbares Schussfeld. Und ich habe gesagt, das ist morgen die Geschichte, das wird überall sein im Fernsehen. Der geschlagene große Papst Wojtyla, der Mann, der es geschafft hat, die Solidarność gegen die Sowjets in Stellung zu bringen, der die Leute aus dem Knast geholt hat, der wird jetzt geprügelt. Und dann sind wir ins Pressezentrum gefahren. Und in dem Pressezentrum habe ich meine Geschichte geschrieben, habe bei meinem Chef die auch geschickt und habe gesagt, also das ist eine Riesengeschichte. Dann sagt er, das ist ja unglaublich, der wird da geschlagen, wir brauchen das Foto. Geh, kauf das. Und dann bin ich also rüber zu den Fotografen, ich kenne die alle, ich war mit denen im Balkankrieg, in Jugoslawien, die sind total abgebrühte Jungs, wenn die einen Rennfahrer sehen, der an seinem Auto verbrennt, dann fotografieren die das, die sind nicht zimperlich. Die haben schon 100-mal ihre Freundin betrogen und irgendwie, die sind ziemlich harte Jungs. Und ich bin zu denen hin und habe gesagt, ich brauche das Foto. Und dann haben die gesagt, haben wir nicht. Ich habe gesagt, komm, ich weiß das, ihr wollt nur den Preis treiben, 30.000, 40.000, wie viel wollt ihr haben? Und ich durfte bis 50.000 gehen und dann habe ich 50.000 geboten und die leben ja von dem Geld. Und haben dann gesagt, wir haben das nicht, das gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, irgendjemand anders hat halt mehr geboten. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, wir müssen die Geschichte zurückziehen, wir kriegen das Foto nicht. Und abends sind wir dann in die Kneipe gegangen mit den Fotografen und ich habe dann gesagt, sag mal Jungs, erzählt mir doch mal, wer hat das denn gekauft? Und dann sagte der Chef von dem, also der Chef, das ist eine Gruppe, die arbeiten alles, sind alles Freie. Und der eine, der häufiger für Reuters arbeitete, sagte, weißt du was, ich habe das heute gesehen und ich habe gedacht, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße gebaut. Das mache ich jetzt nicht. Dass sie diesen alten Mann schlagen, das fotografiere ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe so viel falsch gemacht, aber das mache ich jetzt nicht. Und dann hat er sein Objektiv sinken lassen und das haben dann alle anderen 35 auch.
Das
und gibt es dieses Foto. Und ich habe damals gedacht, Gott existiert halt eben
ich
doch.
Ich habe gerade wirklich eine Agenda.
Der wollte, dass es Religionsfreiheit im Osten Europas gibt. Alle anderen Sachen hat er halt so auch mitgemacht, aber das war sein Thema. Und das hatte Härten, von denen ich dachte, der macht jetzt etwas falsch. Aber das war auch Krieg, aber es war auch ein manchmal sehr lustiger Krieg. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, wenn wir hinter den Eisernen Vorhang geflogen sind, als die Mauer noch stand, hatte Wojtyla mal einen Koffer dabei, so einen Lederkoffer. Wenn wir woanders hingeflogen sind, Afrika, Amerika, Kanada, hatte er den nie. Er hatte diesen Koffer immer nur dabei, wenn wir in den Ostblock geflogen sind, Polen, Tschechoslowakei. Und dann haben wir irgendwann zu ihm gesagt, Heiligkeit, warum haben Sie denn, wenn wir in die kommunistischen Länder fliegen, immer diesen Koffer dabei? Dann hat er gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Dann war er tot 2005 und ich bin zu seinem Bischof, zu seinem Sekretär geflogen. Der wurde dann Kardinal in Krakau und habe gesagt, sag mal, was war denn in diesem Koffer damals eigentlich drin? Und dann sagt er, in dem Koffer war ein Ghetto-Blaster. Wisst ihr, was ein Ghetto-Blaster ist?
Das sind diese berühmten
Kassettenrekorder, die in New York immer auf der Schulter durch die Gegend schleppten in den 80er Jahren. Und Wojtyla wusste, dass die Nunziaturen, also die Botschaften, in die er kam, hinter dem Eisernen Vorhang von den Sowjets alle verwanzt waren. Da gab es überall Mikrofone. Viele Priester arbeiteten ja im Geheimen, im Untergrund. Deswegen durften die Namen nicht bekannt werden. Deswegen hatten die diese ganzen Botschaften verwanzt. Und wenn Wojtyla in die Botschaft kam, nahm er diesen Koffer, nahm den Ghetto-Blaster raus, stellte den auf den Tisch und schaltete den ein. Und irgendein Witzbold im Vatikan hatte da eine Kassette reingesteckt mit einem Lied von den Rolling Stones, und zwar Sympathy for the Devil.
Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich werde bekloppt. Das kann ich nicht.
Sobald, dann dröhnte dieser Ghetto-Blaster los und dann konnte sich Wojtyla mit den Botschaftern immer flüsternd unterhalten. Und die Russen hörten immer nur diese total laute Rockmusik. Und er hat uns das sogar mal gesagt. Wir haben das nur nicht verstanden. Ich habe ihn mal gefragt, Heiligkeit, was ist eigentlich Ihre Lieblingsmusik? Und dann sagte er Bach, wahrscheinlich um mir einen Gefallen zu tun, weil Bach war in der Peterskirche bis zum Jahr 1945 verboten, weil Johann Sebastian Bach war ja ein Protestant, war ein Lutheraner. Bach-Musik gab es erst seit dem Winter 1945, vorher war das verboten. Und dann sagte er Bach. Und dann sagte er noch zu mir, ach, und wisst ihr was, von den Rolling Stones kriege ich immer solche Kopfschmerzen.
Stimmt es, dass ihr beide bei der Probe für Sideways einmal festgenommen worden seid?
Nein, nicht festgenommen. Also jetzt muss man mal ganz kurz ausholen. Sideways ist ein Programm, das Tom und ich auf der Bühne spielen, und zwar eine szenische Lesung nach dem gleichnamigen Roman von Rex Pickett. Und das ist so ein bisschen Hangover mit Wein, so kann man sagen. Zwei Freunde, die durch das kalifornische Wine Valley reisen, und ja, da passiert so einiges. Und wir haben bei mir in der alten Wohnung geprobt. Und es war 21 Uhr und es gab eine Szene, oder gibt eine Szene in dem Stück, die ist ein bisschen heftiger, und plötzlich klingelte es an der Tür und ich dachte, der liebe gute Nachbar Thomas von oben steht an der Tür und sagt, habt ihr noch ein Weinchen für uns? Und ich mache die Tür auf und es standen 6 uniformierte Polizisten da, jeweils mit der Hand am Halfter, und meinten...
Das Beste war ja, wir haben gerade eine Szene geprobt, wo eine Frau sich rächt, weil sie von den beiden Junggesellen hintergangen worden ist und emotional total aufbrausend war. Und wir schlüpfen da in alle Rollen rein und haben das stimmlich auch versucht rüberzubringen. Ja, und auf einmal klingelt's und die Herrschaften in Uniform stehen vor der Tür.
Genau, und fragen mich, entschuldigen Sie, wir haben gehört, dass hier wird eine Frau misshandelt. Und ich stand mit einem Weinglas in der Hand und hatte auch schon leichte rote Bäckchen. Und ich sagte so, nein, nicht, wir sind Schauspieler, aber kommen Sie ruhig rein. Und dann sind halt so 6 uniformierte Menschen durch die Wohnung spaziert, haben alles abgeleuchtet, unter anderem auch das Bett und alles. Ja, alles.
Unterm Bett haben sie dann auch nochmal geguckt, ob da nicht jemand liegt. Die Schränke aufgemacht, auf der Straße, die Straße war gesperrt, weil da zwei Polizeiautos mit Blaulicht eben die Straße so flankieren, also die Fahrbahn flankierten. Und die wollten es einfach nicht wahrhaben. Und als sie dann die Notenständer mit den Texten gesehen haben, dann haben sie es langsam aber sicher geschluckt. Und
also fünf von sechs Polizisten fanden es lustig. Derjenige, der das Sprachrohr hatte, der guckte die ganze Zeit sehr ernst. Der fand das nicht so begeisterungsfähig. Aber letztendlich im Nachhinein eine schöne Geschichte, ja.
Wie siehst du das? Also wie hat sich Comedy für dich entwickelt im Vergleich zu damals? Und was hat sich so gewandelt?
Also ich bin eigentlich auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin jetzt also wahrlich nicht der Comedy-Experte. Ich kann es ja nur so aus meiner Sicht, ich bin dazu gekommen, tja, also ich habe da tatsächlich am Holzenwall gespielt, nämlich Du bist in Ordnung, Charlie Brown. Und ich hatte mich beworben als Lucy und bin dann aber Peppermint Patty geworden.
Ah, die mit der Staubwolke.
Mit der großen Brille und die eigentlich, die so ein bisschen verstrahlt ist. Und das war eigentlich auch meine erste komische Rolle irgendwo. Ich weiß noch, dass die anderen, meine Kollegen, hatten ein sehr schwieriges Quartett zu singen. Und ich bin schon am Anfang dieses Gesanges vermeintlich auf der Leiter eingeschlafen. Und im Grunde genommen, was die da gesungen haben, war völlig uninteressant. Was ich da auf dieser Leiter wohl fabriziert habe, damit kann man ja leider seinen Kollegen auch die ganze Szene kaputt machen, wenn einer im Hintergrund irgendwo rumwühlt und da halb runterfliegt und so weiter.
Ja.
Jedenfalls, das war eigentlich die Geburtsstunde, dass man mir gesagt hat, Mensch, du hast ein komisches Talent, du solltest das mal irgendwie ausbauen. Da habe ich noch gedacht, na, wie soll ich denn das ausbauen? Also, ich weiß ja selber noch nicht mal, was ich da mache. So ungefähr, ja. Und insofern war es dann irgendwie, ja, schlussendlich auch wieder ein Zufall, dass ich bei einem Regisseur spielte im St. Pauli-Theater, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ich war nicht Schneewittchen, wie man sich denken kann. ja,
aber du warst auch kein Zwerg, oder?
Ich war ein Zwerg, natürlich. Ich war ein Zwerg. Oh. Ich war der Elvis-Zwerg, der immer Kopfhörer aufhatte, so wie Nina im Moment. Und da rumgetanzt, auch eine moderne Inszenierung, und rumgetanzt hast. Und der Regisseur war halt ein Freund heißt Gerrit Schieske und ist ein Freund von Hugo Egon Balder. Und ja, und dann gab es eben dieses Casting und die Leute haben sich zusammengesetzt, also Gerrit Schieske, Hugo Egon Balder und
also das Casting für Samstagnacht.
Jackie Drexler, das Casting für Samstagnacht. Und dann haben die sich überlegt, wen kennen wir denn, wer ist denn mal lustig? Ja, und dann hat Gerrit Schieske gesagt, also ich habe da so einen lustigen Zwerg in meiner Inszenierung gehabt, die sollten wir mal einladen. Ja, und schwuppdiwupp, so kann es gehen. Also ich meine, man soll deswegen eben auch in Weihnachts... Märchen oder so, mal eine kleine Rolle zu übernehmen, ist nicht verkehrt. Ne? Aber
es schadet nie, einen Zwerg zu spielen.
Genau, das ist richtig. Aber wie sich das jetzt entwickelt hat, also heutzutage...
Apropos, was eigentlich auch unter Comedy fallen könnte, und das finde ich eigentlich auch ziemlich krass, Bayerischer Filmpreis. Mhm. Ja, Bambi.
Fernsehpreis.
Rommi.
Bayerischer Fernsehpreis.
Fernsehpreis, ja. Genauso groß.
Das stimmt.
Und dann die Goldene Rommi. Ja. Ja, für mich als Österreicher sowieso schon gleich so. Ah! Ja, so. und dann kriegt man das Ding nicht, sondern wenn man es haben will, muss man dafür auch noch bezahlen.
Was?
Also in Österreich war es tatsächlich so. Ich bin mir jetzt nicht 100%, es gab wohl eine Statue und die ist dann an den Produzenten natürlich gegangen. Ich glaube schon, dass es eine natürlich gegeben hat. Aber für uns andere Darsteller oder so, so wie eben der Bambi, es hat jeder von uns einen Bambi, den habe ich hier nebenan stehen, logischerweise, wie auch den Fernsehpreis, den bayerischen. Und ja, und dann hätten wir uns eben so ein Teil kaufen sollen oder bestellen können.
Und was kostet das Ding?
Damals war das 1200 Mark.
Ach.
Und ich, Idiote, habe es natürlich nicht gekauft. Und darüber ärgere ich mich heute natürlich bis in den Bauch hinein, aber so ist das eben.
Also es gibt jetzt nicht die eine Initialzündung, aus der das heraus entstanden ist, aber ich bin jetzt, also wenn ich mir aussuchen kann, was ich Alkoholisches irgendwo zum Essen oder in einer geselligen Runde abends trinke, ist es eher nicht Wein, sondern schon meistens eher Bier. Mhm. Das heißt, ich suche jetzt seltener nach Weinen, die als Begleitwein zu einem klassischen Hauptgericht, wo man ja dann irgendwie bei einem trockenen Weißwein oder so rauskommt, taugen müssen. Da trinke ich dann eher ein Bier dazu. Und meine Berührungspunkte waren wirklich eher über klassische Dessertweine einfach, die man wie zum Käse danach dann trinkt oder auch so generell als, naja, schon so halb als Absacker hinterher, um dem Magen nochmal eine andere Geschmacksnote mitzugeben. Und dann kommt man natürlich zu anderen Weinen. Und außerdem gibt es bei uns in der Familie, gibt es so die Tradition, meine Großeltern mütterlicherseits haben irgendwann angefangen bei dem Weingut, von dem ich dann nachher auch meinen Wein mitgebracht habe, immer zu Weinproben zu gehen. Sag jetzt natürlich nicht, wo die herkommen, aber die sind dann regelmäßig einmal im Jahr auf Tour gewesen in Berlin und dann saß man da irgendwie in einem zu groß geratenen Tagungsraum von irgendeinem Tennisclub irgendwo in Berlin oder so und dann saßen da sehr viele über 60-jährige Menschen, dann saßen da zwei Menschen Mitte 40, das waren meine Eltern und dann saß ich noch daneben und dann wurde da den ganzen Abend Wein getrunken und ich fand und
das
halt...
Das kann auch schön sein, oder?
Ich fand, ja natürlich, ich bin auch gerne mit meiner Oma auf so Kaffeefahrten gefahren oder so, das ist ganz super. Und ich fand halt diese süßen Weine dann immer total klasse, weil das so in so einem Übergang von Kindheit zu Jugend war das eine angemessene Geschmacksrichtung. Also damals fand ich einfach nur gut, dass es süß war und irgendwann fuchst man sich ja so ein bisschen rein und merkt einfach, das sind tolle Sachen. Und wenn ich heute irgendwo auf Weinmessen oder so gehe, was jetzt nicht so häufig passiert, aber wenn es passiert, dann gucke ich manchmal auch ganz gezielt nach einem tollen Eiswein oder so, weil das einfach echt ganz andere Geschmackserlebnisse
nochmal sind. Ist das eigentlich, weil du gerade sagst, also so mit der Oma damals, weil ich so ganz ähnliche Bilder auch habe von meiner Großmutter her gesehen, aber kommen bei dir dann auch Düfte, also Erinnerungen durch Düfte hoch?
Atmosphären oder?
Ja.
Also jetzt nicht bei Wein speziell, aber klar, also es gibt natürlich, das ist fast noch eher bei meinen Urgroßeltern, die ich noch so ein ganz klein bisschen miterlebt habe, wo immer so komischer gekaufter Marmorkuchen auf dem Tisch gestanden hat oder so. Also ich glaube schon Assoziationen zu also Großeltern, und wenn man es dann hatte, dann auch Urgroßeltern, geht ganz viel über solche Sachen. Denn wann ist man denn da hingegangen? Ja, man ist da hingegangen, um danach vollgestopft zu werden, weil der Junge soll ja nicht vom Fleisch fallen, was er nie getan hat, aber trotzdem taugt das ja als Spruch immer.
Es hat aber was.
Und also die Leute, so weißt du, was das Geile ist, was ich immer denke? Die Leute denken immer, sie merken es nicht. Also auch während der Show, der Saal ist ja dunkel, weißt du? Und ich bin hell erleuchtet, und sobald jemand unten unterm Sitz sein Handy anmacht, wird sein Gesicht beleuchtet. Ja, das heißt, ich sehe jeden Einzelnen, der gerade die Fußballergebnisse checkt zwischendurch oder eine SMS bekommen hat, hat wahrscheinlich vibriert in der Tasche, und man guckt nach, und die Leute denken, ich sehe das nicht. Ja. Das finde ich so absurd.
Ja, aber ich muss sagen, als es die Handys noch nicht gab, hatte ich ein Jugendstück mal gespielt, und es war eine Schulvorstellung, und irgendwann hörte ich so aus der ersten Reihe so, wir fänden nur das. Da hatten die ein Walkie-Talkie mit.
Nein.
In der letzten Reihe saß einer, und in der ersten Reihe, und ich hörte immer noch, und ich find's lustig. So, ey, wo kommt das her? Der größte Albtraum nach wie vor anscheinend für dich ist ein Auftritt bei Immer wieder Sonntags. Warum?
Ja, nachträglich war es auch toll. Ja, ich hatte damals tatsächlich, also jeder, der Immer wieder Sonntags kennt ja die Sendung. Das ist ja eigentlich eine Schlagersendung am Sonntagmorgen, auch live aus dem Europapark in Rust. Und ich war damals in einer Situation, wo du halt solche Auftritte machen musstest, nicht aus monetären Gründen, sondern einfach, weil du dachtest, okay, da springen vielleicht noch 100 Fans für dich ab, irgendwie, die dann am Ende in deine Shows kommen. Nur wer natürlich dieses Publikum da kennt, der weiß, das ist ein hehrer Wunsch, der eigentlich nie eintritt. Und ich war da tatsächlich, es war Sonntagmorgen, Stefan Mross hat das moderiert damals, und es war so, dass mein Auftritt noch unter Sonnenscheinbedingungen stattfand. Der war auch gar nicht so schlimm. Da sitzen halt Leute vor dir, die dich alle angucken. Die hatten schon so Regencapes an, weil es war Regen angekündigt. Meist in so Outdoor-Kleidung, so Funktionskleidung von Chibo, meist in diesem Grau, Kack, Tauben, Grau, also Braun gehalten. Da sitzen die alle. Die warten alle auf ihren Liebling, das sind ja die Fangruppen da, also die einen mögen nur den Schlager Fuzzi und den anderen den. Und dann kommst du als Comedian da raus oder als Kabarettist und machst eine Nummer, und die sitzen zum großen Teil da und wissen gar nicht, was jetzt gerade geschieht mit ihnen. Das ist wirklich, es ist ein großes Unverständnis. Aber das war nicht so, dass sie jetzt mich abgelehnt haben, sie fanden es dann irgendwie ganz okay. Nur nach mir setzte ein Starkregen ein. Also wirklich, man muss wirklich sagen, also ein enormer Starkregen. Und es war wahnsinnig lustig, weil der ganze Backstage-Bereich schwamm weg, also komplett. Der war unter Wasser, 20 Zentimeter hoch stand da unten das Wasser. Und ich hatte mit den ganzen Schlagerfuzis, Marianne und Michael, werde ich nie vergessen irgendwie, die sich auf den Tod nicht leiden können, privat scheinbar, die das liebe Paar spielen vor der Kamera. Und es war schon so, dass ich morgens vom Hotel abgeholt wurde und Marianne saß schon in diesem Shuttle drin. Und ich stieg mit ein, und dann wollte er mit einsteigen, und sie sagt, na, du fährst im Nächsten. Und dann musste er im Nächsten, also sie wollte einfach nicht, dass er im gleichen Shuttle mit ihr zum Auftritt fährt. Was er sich rächte, als wir dann zum Schlussapplaus da standen, hatte er so einen Spazierstock in der Hand und hat ihren Rock hinten hochgehoben, für uns hinten. Wir standen da und saßen, Maria, er hob den Rock hoch und sagte, und zeigte da ihre Beine und ihren Unterschlüpper da, also skurril. Und dazu kam dann noch, also man könnte da lang erzählen, dazu, dass Stefan Ross eine Szene mit seinem Hund hatte. Er hat so einen kleinen Hund, ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist, wirklich, die sind so groß wie Ratten, maximal, so ein kleines Ding. So, und er hatte...
Also chinesisch 73, süß-sauer. Ja,
und er hatte eine Nummer mit dem, und es regnete in Strömen. Und diese Nummer, dass er immer einen Dialog mit ihm führte. Und er stand da und erzählte, ja, was willst du denn? War da im Wald irgendwie zugange. Und der Kameramann oder der Regisseur schnitt auf diesen Hund. Der Hund stand da zitternd. Es war kalt. Der war klitschnass und guckte in die Kamera wirklich wie ein betröppelter Hund. Irgendwie. Und ich denke, in dem Moment, der Regisseur wird jetzt ja kapiert haben, auch aus Tierschutzgründen. Und jeder weiß, Tiere darfst du nie quälen. Da kommen tausende von Mails von Leuten, von Tierschutz. Mach das nie. Der Regisseur wusste nichts besser, weil es war halt so abgemacht. Nach 2 Minuten schnitt er wieder auf diesen Hund. Der Hund stand aber inzwischen schon mit dem Arsch zur Kamera, guckte hinter, Richtung Hinterausgang, wie weiter zitternd, und er sprach immer noch mit diesem Hund und tat so, als wäre alles in Ordnung. Ja? Und es war halt nichts in Ordnung. Ja? Und in so einer skurrilen Welt lebst du. Und es gibt tatsächlich bei Immer wieder sonntags ein VIP-Zelt, in der sind die Künstler, und es gibt ein VIP-VIP-Zelt. Also es gibt in der Schlagerbranche noch VIP-VIPs. Also das sind besondere VIPs, die werden nochmal extra
unter. Erzählt denn so dazu,
und damit so bist wir mal halt,
Bild kriegen.
Nee, natürlich nicht. Ich war natürlich das Allerletzte. Ich war der Comedian irgendwie. Der Comedian ist der, der irgendwie
der Minus-VIP
maximal vor dem Zelt auf einer Isomatte übernachten darf irgendwie. Aber mehr ist da
mit,
nicht
drin. Mit Dixieland.
Also das war so. Und dann noch eine Skurril und dann bin ich auch fertig. Gigi Anderson trat auf. Und Gigi Anderson hatte zwei Tänzerinnen da, die wirklich sehr leicht begleitet waren, aber es kam auch dazu, dass tatsächlich mit diesem Regenguss auch eine Kältewelle einsetzte. Also es wurde schlagartig um 10 Grad kälter, wie man das manchmal so kennt im Sommer oder im Frühsommer, es war eine relativ Frühsommerveranstaltung. Und er kam raus, singend, mit einem Regenschirm, hatte die zwei Tänzerinnen rechts und links, natürlich ohne Regenschirm, ist ja klar. Diese zwei Tänzerinnen tanzten in diesem Regen, er sang irgendwie von der schönen Marie, ein Lied, irgendwie, ja, du Bella, Bella Marie, irgendwie, du bist so hübsch. Und die zwei Tänzerinnen tanzten um ihn rum und wurden immer nässer. Und du hast diesen zwei Tänzerinnen, die hatten wirklich Gänsehaut. Ich habe das gesehen, oh, also die hatten Gänsehaut. Oh, so, jetzt kommt aber der Höhepunkt, weil sie am Tag vorher schon bestimmte Szenen vorbereitet hat mit den zwei Tänzerinnen. Die hatten sie schon in einer anderen Atmosphäre gedreht und die wollten sie zwischenschneiden. Und sie haben natürlich nicht bedacht, wenn es regnet, dass das irgendwie komisch wird. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Das heißt, Schnitt auf Gigi Anderson in der Abendsonne mit den beiden Tänzerinnen, die natürlich plötzlich komplett trocken waren, wie von Zauberhand, und um eine Säule tanzten um ihn rum irgendwie. Dann wieder Schnitt auf Gigi Anderson mit dem Regenschirm, mit dem Ding. Und in dieser Veranstaltung bist du eigentlich und denkst, ey, was geht hier ab? Also du bist in einer Parallelwelt, du fühlst dich in einer Parallelwelt, und ich wusste, das ist irgendwie ganz skurril, was hier abgeht, aber so, das war mein Erlebnis, also deshalb, ich würde das nie missen, diesen Auftritt, also ich fand das wahnsinnig interessant.
Und eins darf natürlich niemals fehlen, wenn es darum geht, anzustoßen. Natürlich, die besten Trinksprüche.
Ja, dann habe ich als 15-Jähriger, meine Mutter hatte die Idee, dass sie, es gab ja die Jugendweihe im Osten, das war so das teuerste Fest ungefähr,
die Konfirmation,
die östliche, ja, die östliche ungläubige Konfirmation, aber auch da ging es um viel und so, und die hatte keine Lust auf diese ganzen Zauber und sagte, ich mache mit jedem meiner Kinder eine Reise, denn ich habe ja auch die 14 Jahre ausgehalten mit dem. Und sie hat mir wirklich eine Reise gemacht in für mich unerreichbare Weiten, nämlich in den Kaukasus nach Georgien. Oh. Sind wir gereist mit einer, ganz normal, wie man das dann nur macht, das kostet immens viel Geld, was sie da aufgewendet hat, um das möglich zu machen, und in der Reisegruppe, Zeugs, Flug, Bus, es war aufregend für mich.
By the way, Georgien gilt als eine der ältesten Weinbauregionen der
Welt. Richtig, und dazu kommt es, gibt ja zum Beispiel eins, diese Legende, vor dem Trinkspruch erzähle ich, wie die Georgier zu ihrem Land gekommen sind, wird auch beim Wein erzählt. Dann sagen die Georgier Folgendes, der liebe Gott hat also das Land verteilt, also die Erde. Und es war gerade ein Tag, ein Termin, wo sie alle erscheinen mussten, um sich das Stück Land zu holen, was sie gerne hätten oder so ungefähr. Mhm. Und die Georgier haben so viel Wein getrunken, dass sie das verpasst haben. Und dann ist die Georgier doch zu Gott gegangen und haben gesagt, tut mir leid, wir haben verpennt. Weil wir haben gefeiert und es hat ihm so gefallen, dem lieben Gott, dass er sagte, na, ihr habt da noch eine Ecke, die habe ich eigentlich für mich gedacht. Okay, dann gebe ich euch die jetzt, und gab ihnen den Kaukasus. So erzählen sich das die Georgier, um sich damit aufzuklären, dass sie natürlich, ist schon klar, was die Geschichte will, ist, sagt sie selbst. Und an diesem einen dieser Tage, wo ich in einem irgendeinem Sinn mit war und ich auch natürlich einen Wein gereicht kriegte, den ich noch nicht zu schätzen wusste, also ein bisschen mitgenippt habe, aber da habe ich einen Trinkspruch gehört. Und den fand ich ganz toll.
Hau raus.
Und da sagte der eine, der Gastgeber, ich trinke auf euren Sarg. Moment. Und der soll aus einer 100-jährigen Eiche sein. Und diese wollen wir morgen pflanzen.
Boah. Wunderbar.
Miss Mamoradi, radi, radi, radi. Miss Mamoradi, radi, radi, radi. Miss Mamoradi, radi, radi, radi. Miss Mamoradi, sell your love notch. Kai po bommo billi, 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 billi. Kai po bommo billi, 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 billi. Kai po bommo billi, 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 billi. Kai po bommo billi, sell your ljubo notch.
Was ist es, was das Schöne schöner macht? Das Unangenehme einem erträglicher ins Gesichte lacht? Was ist es, was durch seine Frische und Lebendigkeit sein Prickeln erotisiert und nach Wärme schreit? Was ist es, das einem die Lippen leckt und sinnlich verzaubert, bezaubernd schmeckt? Sekt.
Dietmar, oh, das ist ja grandios.
Das ist natürlich nicht zu toppen. Das ist wirklich... Yo,
zum Wohl allerseits.
Ja, zum Wohle.
Jo. Dann würde ich mal sagen, Dietmar, hau mal deinen Trinkspruch raus. Ich hab Durst.
What?
Nee, Tanja. Tanja, Entschuldigung, Tanja, Tanja, nicht Tanja. Ich.
Ja, also ich... eigentlich wollte ich... Also der kurze kommt gleich, aber ich sage dann in Anlehnung, wenn es etwas gibt, die schönsten Momente im Leben sind die, in denen das Herz aus Freude und nicht aus Gewohnheit schlägt. In diesem Sinne, Scully Molly.
Tanja, du bist die Wucht. Und ich habe mir überlegt, dass ich den ein bisschen persönlich formuliere. Tanja, du lustige Nudel. Mit dir trinken wir heute ordentlich leckeren Sprudel. Tanja, Tanja, trink, trink. Und somit rein in die Gurgel mit dem guten Stoff. Zum Wohle.
Zum Wohle. Gurgel, Gurgel.
Scully Molly.
Nichts ist schöner, als wenn man nach einem gewissen Alkoholkonsum auch noch blöde Zungenbrecher sprechen muss. Und in diesem Sinne, the best of die besten Zungenbrecher.
Der Papst hat Spätzlipsteck spät bestellt. Der Henne, ich fahre mein Spätzlipsteck geschwind in mein Squash-Tasch packt.
Gas Moto Guzzi, das war Palermo. Gas Moto Guzzi, auf nach Salerno. 140, das war Cosenza. 150, das war Potenza. Gas Moto Guzzi, durch die Abruzzen, Tivoli, Roma, Ostia verputzen. 160, das war Pescara. 170, was schon Carrara. Gas Moto Guzzi, Vollgas auf Nizza und auf der Piazza Chianti und Pizza. Okay.
Bravo, bravo. Das war Immaculata. Und jetzt zeige ich dir mal, was das bedeutet, wenn man Dietmar solchen Dingen aussetzt.
Okay.
Dietmar, ich hab's ja einfach gemacht.
Ja, klar, ne? Sopra la pancia, la capra campa, sotto la banca, la capra crepa.
Genau, was so viel heißt wie auf der Bank lebt die Ziege, unter der Bank krepiert die Ziege.
Dankeschön. Ja, sehr schön. Bitteschön. Aber ich habe ich's fehlerfrei gelesen?
Du hast eigentlich ganz gut gelesen, finde ich, oder?
Andreas, wie war's?
Das war großartig.
Allein phonetisch?
Nein, das war phonetisch.
Super. Das wollte ich hören. So, Tom.
Ich habe
dann mal an dich.
Ich habe Angst.
Das schaffst du.
Warte mal. Verdammte Axt. An seinem Rücken zuckelt sein Rucksack auf und ab, um seine Knöchel hechelt sein sein Dackel mit im Trab. So wackeln sie zum Picknick zum Müggelsee hinaus, da wickelt er den Bückel auf Pumpernickel aus, sein Dackel jagt Kanickel, er regelt sich im Gras und hakelt die Mixpickels aus seinem Gurkenglas. Ach mein Gott, er ist so ein Poet. Er ist so am Poet.
Ja, sicher, geh her, Steuer. Du musst aber lesen.
Ja, ich bin stolz auf die. So, und jetzt habe ich noch einen für Katja. Da steht zwar Zungenbrecher für Gregor, aber den wiederhole ich gern, weil der passt halt so schön.
Na, da hast du dir ja was Schönes einfallen lassen.
Ja.
Ich als absolutes Nordlicht.
Ja, wir fügen heute alles zusammen, den Süden mit dem Norden. Wir sind ja total stressbefreit, was jetzt so solche Sachen anbetrifft. Also, hör mal
raus. Ja, ich fange mal an, mal sehen. Dr. Papsch hat's Spätzlipsteck, du Henni, fein mein Spätzlipsteck, Schwind im Mai, Squashtash packt, Zungenbrecher für die.
Das brauchst du nicht mehr, den. Also, der Papst hat Spätflip steckt, Spätstellt. Der Papst! Ja, aber. Lustig ist es sowieso.
Geschwisterzwist zwischen Sliwowitz, schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern.
Sieht mal, das stimmt nicht.
Ja, warte mal.
Jetzt lass mir halt einmal ausreden.
Jetzt hält doch
einfach mal den Rand. Geschwisterzwist zwischen Sliwowitz, schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern, verdammt nochmal.
Ja, das war jetzt auch nicht
man
besser.
Das wohl nochmal hören dürfen.
Geschwisterzwist zwischen Sliwowitz, schlürfenden Spitze-Zwistinnen, schwitzenden Zwitscherschwestern. Meine Gott. Oh.
Das ist das Schlimmste.
Das ist wirklich. Geschwisterzwist zwischen Sliwowitz schlürfenden Spitze-Zwistenden, schwitzenden Zwitscherschwestern. Geschwitzerzwist zwischen Sliwowitz schlürfenden Spitze-Zwistenden, schwitzenden Zwitscherschwestern. Boah, Alter.
Alles klar. Der Frosterfrost frostet im Frost. Froschfroster frostet der Frosterfrosch im Frosterfrosch. Im Frosterfrosch frostet der Frosterfrosch. Also der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frosterfrosch im Frostfroster? Froschfroster. Im Froschfroster frostet der Frosterfrosch.
Noch einmal.
Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frostet der Frosterfrosch im Frostfroster. Froschfroster frostet der Frosterfrosch.
Das wird ja immer schlimmer mit dir, Nina. Nina, dann machst du zum Abschluss noch die 60 schönen tschechischen Streichholzschächtelchen einmal.
Oh Gott. Alles klar. 60 schöne tschechische Streichholzschächtelchen. Verschacherte die tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 keusche tschechische Chemiker. 60 schöne tschechische Streichholzschächtelchen verschacherte die tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 Keute tschechenische Chemiker.
Chemiker heißt das, Nina. Chemiker. Ach, was die, also so. Bei ASK brauchen die Azubine nicht lesen können, sie brauchen nicht artikulieren können, sie brauchen nur da sein und schön sein. Also das ist ja toll. Also für alle, auf die das zutrifft, bewerbt euch bei ASK.
Ja, Moment, da kann ich mich dazu bewerben.
Das war sie also, unsere zweite Folge von The Best of In Vino, Wer, Wie, Was. Und das lässt nichts anderes vermuten, als dass wir ab jetzt in die zweite Staffel einsteigen werden. Und diese zweite Staffel wird es in sich haben, sie wird Neuerungen haben und sie wird vor allem neue Weine und tolle Gäste haben. Mein treuer Freund Tom wird weiterhin uns als eine Art Weingeist erhalten bleiben. Wir werden ihn seltener zu hören bekommen, aber er ist nicht ganz weg, das kann ich euch versprechen. Dafür aber gibt es einen neuen Beef-Kandidaten, einen neuen Co-Moderatoren und was der mitbringen wird, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich auf ihn und ihr könnt euch auch auf ihn freuen. Und auf viele, viele Neuerungen. Und in diesem Sinne, let's go, Staffel 2. In vino, wer, wie, was. Bis dahin, à votre santé, Prost, Skoll, habt euch lieb und trinkt mindestens eine Flasche Wein.